Der König kommt. Er kommt wieder, aber darum geht es heute Morgen gar nicht. Aber es ist wichtig, vorbereitet zu sein. Das schicke ich jetzt mal vorweg. Ich habe den Blog von Chris Wallerton gelesen und der hat was Lustiges geschrieben. Er hat geschrieben, er ist die letzte Zeit in die Gottesdienste gegangen. Der ist so ein Uhrenfreak mit verschiedenen Uhren und er hat festgestellt, wenn er im Lobpreis geguckt hat, also der guckt auch im Lobpreis auf die Uhr, habe ich dann gedacht, das fällt mir jetzt so auf, kann der Salbung scheinbar keinen Abbruch tun, war die immer eine Stunde vor. Die war immer falsch, seine Uhrzeit. Und dann hat er sich, war er völlig irritiert, kann ja mal bei einer Uhr sein, aber ich glaube, es war bei dreien. Und dann hat er so empfunden, dass Gott zu ihm sagte, es ist später, als du denkst. Versteht ihr? Wir sind dem großen Finale näher, als wir denken. Und es ist gut, auf diese zweite Rückkehr von Jesus Christus vorbereitet zu sein und das Herz gereinigt zu haben oder immer wieder zu reinigen. Heute Morgen möchte ich mit euch aber einfach einen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium angucken, wo Jesus nach Jerusalem einzieht. Vielleicht tauchen bei dir dann Bilder vom Jesusfilm auf oder, ja klar, der Esel und die Skyline, die ja so ein bisschen, entschuldigt, versaut ist durch die Moschee. Ich sag das jetzt mal. Noch kommt kein Polizist um die Ecke geschossen. Die Stadt des Herrn, die dem Volk des Herrn gehört, laut Bibel, wenn Gott das Grundbuch korrigiert, dann akzeptiere ich das. Wenn Gott sagt, das gehört dem, dann ist das für mich definitiv so. Er liebt die einen nicht weniger als die anderen, aber er hat einen Plan und er hat festgesetzte Orte und Zeiten und das ist total spannend. Ja, Jerusalem, vielleicht warst du schon mal da. Ich weiß, einige fahren ja nächsten Monat hin auf diese Reise. Da ist der Daniel Exler und der Piro Fei und ne, ihr seid da auf dem Weg. Aber auch wenn du sie nie gesehen hast, kannst du dir Bilder anschauen. Und ich habe überlegt, ob ich Bilder mitbringe und habe mich dagegen entschieden. Ein Hauch Bequemlichkeit war dabei, gebe ich schon zu, so meine Zeit im Blick zu haben. Aber es war auch der Wunsch und das Gebet, dass Gott in dein und in mein Herz heute Morgen das Bild ablaufen lässt. Wisst ihr, die gute Kunst, ein Buch zu lesen, wenn ihr sie noch nicht verlernt habt, also jetzt nicht nur die Sachbücher, die guten Bücher, sondern auch einfach einen Roman zum Beispiel, wo dann in deinem Inneren alleine, wo dein Inneres die Leinwand ist und die Bilder ablaufen, die Personen auftauchen, die Handlungen sich abspielen. Das ist was Kostbares, das hat Gott uns geschenkt, diese Fähigkeit. Sie wird manchmal, vernachlässigt oder verkümmert, weil wir nicht mehr lesen. Aber so kann es dir und soll es dir auch mit der Bibel gehen. Wenn du das Wort Gottes liest, wenn wir jetzt gleich diese Passage lesen aus Matthäus 21, dann erwarte ich, dass Gott, der Heilige Geist, auf deiner und meiner inneren Leinwand diese Geschichte ablaufen lässt und dass das was mit uns macht. So die Meditation über dem Wort Gottes, man kann mit vielen Methoden und Hilfsmitteln da arbeiten und letzten Endes geht es aber immer um diese Bilder, die in uns ankommen. Andrew Womack hat das gesagt, das fand ich faszinierend. Er sagte, unsere Vorstellungskraft ist die Gebärmutter unseres geistlichen Lebens. What? Okay, ich sag's nochmal. Also auf Englisch klingt es irgendwie cooler, aber Deutsch ist ja unsere Sprache. Unsere Vorstellungskraft ist die Gebärmutter unseres geistlichen Lebens. Ich helfe euch, indem ich euch einen anderen Satz sage, den unser Pastor sagt. Du brauchst ein Bild der Hoffnung in deinem Inneren, um zu glauben. Es fängt mit den Bildern der Hoffnung an, die du hast. Wenn wir singen, Tote werden immer noch auferweckt, fängt das, so sagen es die Leute, die das schon getan und erlebt haben, damit an, dass du die Bibelstellen liest, wo zum Beispiel Petrus eine tote Frau auferweckt und dich selbst siehst, wie du das tust. und den kleinen hässlichen Skeptiker in deiner Birne ausschaltest, der immer sagt, ja, du nicht. Der Bernd vielleicht. Oder die Angelika, die war ja die Erste, die geglaubt hat. Oder der Bernd Kröger, der die Feuerwehr getauscht hat gegen Jesus und der zum Adler geworden ist. Und über Enten und Adler hast du gesprochen, gell? Das warst du. Ja, der vielleicht, der verrückte Mann, der auf dem Dach für die Schrauben betet und die bleiben liegen. Der kann bestimmt auch mal einen Toten auferwecken. Amen, Bernd, ist jetzt für dich. Aber ist auch für jeden von uns. Wir müssen diese natürlichen Bilder ersetzen durch Bilder des Glaubens. Das tun wir, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und ich fand den Lobpreis auch bemerkenswert. Nicht nur musikalisch und weil er uns so schön abgeholt hat, sondern weil ich glaube, dass Gott schon ganz viel geredet hat in diesen 20 Minuten. Ganz, ganz viel. Dinge, die auch ich gehört habe. Und ich habe zwar ein Skript dabei, aber jetzt lasse ich dich mal hinter meine Kulisse gucken. Eigentlich fühle ich mich sehr, sehr schwach mit diesem Skript, weil ich irgendwie spüre, dass das nicht alles ist und dass das vielleicht nur hier liegt für mich. Weiß ich nicht so richtig. Versteht ihr das? So, hast du schon mal vor Leuten gesprochen? Klar, du denkst vielleicht, mir ist das so in die Wiege gelegt und das habe ich schon, fragst du meine Mama, ich habe dann immer schon angefangen zu labern, weiß ich nicht. Aber das ist ja eine Verantwortung, die man hat und der will man gerecht werden, in erster Linie vor Gott, aber auch vor den Menschen, die sich die Zeit nehmen, dir zuzuhören. Und Heiliger Geist, lass fließen, was immer du willst. Bilder der Hoffnung. Eine Gebärmutter bildet ja etwas im Verborgenen heran, was irgendwann sichtbar wird. Jeder von uns war mal in einer drin, versteckt. Sind wir gewachsen und Gott hat uns gebaut und hat unsere DNA reingegeben und hat gesagt, das ist die Haarfarbe, das ist die Haut, das sind die Augen. Und mich wollte er ganz schnuckelig klein, dich wollte er riesengroß und der eine blond, der andere dunkel. Und alle sind schön. Alle sind einzigartig und jeder Mensch ist schön auf seine Weise. Und dann kamen wir ins Sichtbare. Und das, was wir im Verborgenen denken, kommt auch ins Sichtbare. Und heute Morgen arbeiten wir daran, dass das Wort Gottes, unsere innere Leinwand, ein Stück weit mehr in Besitz nimmt als viele andere Dinge. Und diese Zeit, die wir uns genommen haben, und ich glaube und merke und weiß, viele von euch sind mit dabei. Der Matthias hat das super pragmatisch letzten Sonntag, das war auf Livestream noch drauf, umgesetzt. Und die Melli hat uns hingeführt und er hat es umgesetzt. 3 Minuten und jetzt zack, zack, zack und betet. Und ich freue mich, dass ihr so rege teilnehmt. Und ihr seht auch alle schon viel leichter aus. Und es ist auch keine Sünde, wenn man sich über Gewichtsabnahme beim Fasten freut. Du musst nicht das verdammen, weil es kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt auch nicht ganz am Fasten, sondern ich verzichte auf viele Dinge. Also ich esse völlig anders und ich habe auf elektronische Dinge, die ich zu meiner Ablenkung und Entspannung pflege, verzichtet. Das gibt so eine Klarheit. Vielleicht wird dir jetzt erst bewusst, was du eigentlich tust, wenn du frustriert bist zum Beispiel. Du betest nicht zum König, sondern du isst den Schokoriegel. Oder du setzt dich vor den Computer an, surfst im Internet oder spielst dein Game. Und das ist jetzt weg, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Du kannst sie immer noch treffen. Wir machen es noch 2 Wochen. Und oh Wunder, du kannst es auch den Rest vom Jahr ganz alleine machen. Da brauchst du uns gar nicht für. Aber es gibt auch so eine Dynamik, wenn du weißt, viele machen das gerade. Dass man so nicht allein ist. Es gibt so eine Power. Du kannst andere fragen. Und ich finde es total spannend, wie unterschiedlich wir das umsetzen auch. Und du kannst gleich guten Gewissens da unten bei der Christel was essen. Ist alles gut. Jeder so wie Gott uns führt. Aber es nimmt so diese Kompensation durch das fleischliche Element raus. Wisst ihr, so dieses, mir geht's so und dann mache ich was. Das ist weg. Und jetzt erzähle ich euch was Lustiges, fiel mir im Lobpreis so ein. Also ich will euch nicht mit Hunden vergleichen, aber ich liebe Hunde. Es wäre jetzt auch aus meiner Perspektive nicht so schlimm. Aber ich bin ja in der weltbesten Hundeschule. Ich sag jetzt nicht wo. Keiner weiß es. Und ich bin immer wieder fasziniert, obwohl ich schon über 20 Jahre oder wir über 20 Jahre Hunde haben, was ich alles nicht weiß. wie ein Hund denkt und tickt und wie leicht der lernt, wenn man seine Sprache spricht. Dies ist die Körpersprache. Wenn ich was sage, dann ist das wie ein Chinese, der mit mir redet, hat die Heike mir, jetzt habe ich es verraten, hat die Heike mir erklärt. Das ist wie wenn du sagst, blub, 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 blub. Und der Hund denkt, was will ich jetzt? Aber man findet dann Wege, dem Hund das zu zeigen. Und Essen spielt dabei eine Rolle, ja. Aber ein wichtiger Moment, das habe ich nicht gewusst, das lerne ich und mein armer Hund, mein reicher Hund jetzt auch. Es ist wichtig, dass der Hund es lernt, Frustration auszuhalten. Das ist dann so, kostenlose Hundeschule, du sagst dem Hund, was er tun soll. Also irgendwann verbindest du die Körpersprache mit deinem Befehl, zum Beispiel Sitz. Und wenn er das dich dann hingesetzt hat, dann gibst du ihm ein verbales Lob. Dann sagst du, ja! Und dann machst du nichts und hast das Leckerli in der Hand. Ja, Eva, so machen wir das. Und der Hund denkt, ja, und jetzt hier, her damit. Dann machst du die Hand zu, der Hund leckt deine Hand, stupst dich an, denkt, los, hier, ich hab gemacht, was du wolltest, rück rüber die Kohle. Und dann machst du die Hand auf, Hund freut sich, sobald er zuschnappen will, machst du die Hand wieder zu. Und du verlängerst das. Und irgendwann, der Hund fängt an, dich anzugucken, also mein Hund fängt an, mich anzugucken, er sucht Blickkontakt. Und irgendwann in so einem dieser Momente sage ich dann das erlösende Wort. Okay, das ist dein Lieblingswort, nach Amen. Weil, bevor es Abend oder bevor es Futter gibt, setzt der Hund sich hin. Ich sage ihm, welche Pfote mir er gibt. Er lernt rechts und links zu unterscheiden, by the way. Und dann beten wir und dann kommt das Amen. Nach dem Amen kommt, weil die Heike gesagt hat, das wäre wichtig, ein Okay. Und dann gibt's Fressen. So, er hat Lieblingsworte. Und wenn es für den Lernprozess eines Tieres wichtig ist, dass die schlauen Leute, die das studiert haben, es ist wichtig, ist Frustration auszuhalten und auf die sofortige Belohnung zu verzichten. Hey, die Frau, die das studiert, die winkt mir. Muss richtig sein, danke, Jana. Sollte es für uns auch wichtig sein. Weil Selbstdisziplin ist eigentlich genau das. Wir verzichten auf das jetzt sofort haben wollen für ein längerfristiges, größeres Ziel. Das tun wir, wenn wir Sport machen, wenn wir fasten. Und das Geistliche und das Natürliche, das ist so ineinander verwoben. Und wenn Gott uns so gemacht hat, ist es für uns gut, wenn wir danach handeln. Und was ist unser Zeitgeist? Unser Zeitgeist ist ja genau das Gegenteil. Gib's mir jetzt, gib's mir sofort. Ich stehe am Schalter, ich habe bezahlt und dann kriege ich sofort mein Essen. Wo bleibt mein Futter, sagt der Mensch. Ne, so in der Fastfood-McDrive-Kette oder gleich unten, wenn wir alle hungrig sind. Oder vielleicht sogar uns entschließen, für Next Steps hier zu bleiben. Und dann mit Bernds Erdnüssen und Salzstangen uns begnügen. Das ist ein gesundes Training für dein Fleisch, dass es in die Unterordnung kommt. Und es bringt eine Klarheit und bringt uns auch, kann uns auch bringen, näher zu Gott, wenn wir das mit Gebet und dem Wort verbinden. Das ist total kraftvoll. Und Leute, es macht sogar Spaß. Und es wird leichter, je häufiger wir das tun. Ja, steht jetzt alles nicht hier. Gut, jetzt habt ihr alle inzwischen Matthäus 21 gefunden. Und ich lese das heute aus einer etwas ungewöhnlichen Bibel. Ist gleichzeitig ein Tipp für die, die gerne die Bibel studieren und Kommentare und verschiedene Bibeln haben. Ich vermute mal, dass es das immer noch gibt. Das jüdische Neue Testament. Das besteht aus dem Neuen Testament und aus drei Kommentarbüchern. Das ist so ein kleiner Band. Das ist geschrieben von David Stern. Das ist ein messianischer Jude, der Theologie studiert hat, der Christus gefunden hat. Und der hat einige Begriffe der Originalsprache drin gelassen und eröffnet so ein bisschen die Tür unseres Verständnisses, die wir aus einer völlig anderen Kultur kommen, für das, was gesagt wird. Und es kann so das ein oder andere Aha-Erlebnis geben. So, seid ihr bereit? Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betpage am Ölberg kamen, schickte Jeschua zwei Talmidim, auf Deutsch Jünger, mit folgenden Anweisungen voraus. Geht in das Dorf vor euch und ihr werdet sogleich eine Eselin finden, die dort angebunden ist mit ihrem Fohlen. Bündet sie los und bringt sie zu mir. Wenn jemand etwas zu euch sagt, sagt ihm, der Herr braucht sie, und er wird sie augenblicklich gehen lassen. Das geschah, damit erfüllt würde, was gesprochen worden war durch den Propheten. Sage zur Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir. Er reitet demütig auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen seines Lasttiers. So gingen die Talmidim und taten, wie Jeschua sie angewiesen hatte. Sie brachten den Esel und das Füllen und legten ihre Gewänder auf sie, und Jeschua setzte sich auf sie. Die Menschenmassen breiteten ihre Gewänder wie einen Teppich auf der Straße aus, während andere Zweige von den Bäumen abschnitten und sie auf die Straße streuten. Die Massen vor ihm und hinter ihm riefen dem Sohn Davids zu: Bitte erlöse uns. Gesegnet ist er, der im Namen Adonais kommt. Du im höchsten Himmel, bitte erlöse uns. Als er in Jerusalem einzog, war die ganze Stadt in Aufruhr. Wer ist das? Fragten sie. Und die Massen antworteten: Das ist Jeschua, der Prophet aus Nazareth im Galil. Jeschua betrat den Tempelbereich und trieb die hinaus, die dort Geschäfte machten, die Kaufleute wie ihre Kunden. Er warf die Tische der Geldwechsler um und stieß die Bänke derer um, die Tauben verkauften. Er sagte zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Haus des Gebets heißen. Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle. Blinde und Lahme kamen im Tempel zu ihm und er heilte sie. Doch als die Hauptkohanim und die Tora-Lehrer die Wunderdinge sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen, bitte erlöse uns, waren sie außer sich vor Wut. Sie sagten zu ihm: Hörst du, was sie sagen? Jeschua antwortete: Natürlich, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Kinder und Kleinkinder hast du dir Lob bereitet. Der Dienst Jesu hat seinen Höhepunkt erreicht. Er wurde getauft, er war in der Wüste, er hat Jünger berufen, gepredigt, gelehrt, die Religiösen gescholten, in Gleichnissen gesprochen, vor Irrlehren gewarnt, unzählige Kranke geheilt, Wunder getan, seine Jünger mit Vollmacht ausgestattet und ausgesandt. Er hatte viel Zeit mit seinem Vater im Gebet verbracht und seine Jünger auf den Abschied vorbereitet. Ihnen gesagt, dass sein Leiden, sein Tod, aber auch seine Auferstehung bevorstünden. Und jetzt kommt dieser Tag, von dem der Prophet Zacharja ca. 500 Jahre vorher schon gesagt hat: Juble laut, das ist Zacharja 9, Vers 9, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ich habe neulich in der Predigt was gehört, eine Aussage, über die ich immer noch nachdenke und mir mehr wünsche an Information oder an Gedanken. Der Prediger hat die Frage gestellt: Warum hat es eigentlich 4000 Jahre, wenn du das so ausrechnest, von nach der Bibel gedauert, bis der Erlöser dann gekommen ist? Warum hat Gott so lange gewartet? Und seine Antwort war kurz, und dann ging er wieder zu seinem eigentlichen Predigtthema zurück: Weil Gott auf Worte gewartet hat, die gesprochen werden mussten. Es mussten Dinge passieren und Worte mussten gesprochen werden. Gott musste einen Propheten Zacharja finden, einen Mann Gottes, einen Menschen finden, der bereit war, das, was der Heilige Geist ihm sagte, auszusprechen. Die Propheten des Alten Testaments, die hatten es nicht leicht. Ne, so, die hatten keinen Hype meistens. Das Volk hat oft gesagt: Frag du mal Gott und dann machen wir, was du sagst, so bei Jeremia. Ne? Und dann haben sie hat er Gott gehört und hat ihnen gesagt, was sie tun sollen. Sie haben das Gegenteil getan, weil die Angst sie geleitet hat anstatt das Wort. Vielleicht hat Gott, es ist spekulativ, ne? Also kann ich dir jetzt nicht so aus der Bibel herleiten, aber vielleicht hat Gott schon bei ein paar Leuten vorher angeklopft. Vielleicht war Zacharja oder Jesaja oder Jeremia gar nicht Gottes Plan A, sondern vielleicht gab es andere, die Angst hatten, Ja zu sagen zu dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, das Wort zu verkündigen, das Risiko einzugehen, da irgendwie platt gemacht, gesteinigt oder weiß ich nicht was zu werden, weil die Leute nicht hören wollten, was Gott zu sagen hatte. Ich fand den Gedanken spannend, dass Gott auf Kooperation der Erde gewartet hat, in verschiedenerlei Hinsicht, damit die Zeiten sich so erfüllen konnten. Sicherlich hat er das vorher auch alles schon gewusst. Das ist ja das Paradoxe, was ich in mein kleines Hirn nicht reinkriege. Genau. Ich fand den Gedanken spannend. Was ich auch spannend finde, ist, dass dieses Ereignis, und das ist ja nicht bei allen Ereignissen der Evangelien der Fall, bei allen vier Evangelisten vorkommt. Bei Johannes kommt es ein bisschen anders rüber als bei den anderen drei, aber sie haben alle davon berichtet, von diesem Einzug Jesu in Jerusalem, vom Ölberg her. Der Ölberg, der Berg der Ölbäume, 812 Meter hoch gelegen, einer der sieben Hügel, auf dem Jerusalem gebaut ist. Und auf diesem Ölberg hat Jesus ja viel Zeit verbracht vorher. Seine Ausgangsstation war sozusagen sein Gebet, seine Gemeinschaft mit dem Vater. Der Sigi hat irgendwie so einen Gebetsberg in Aul. Ich weiß nicht, wo der da genau rumwandert, aber ja, irgendwie. Also für mich ist dieser Ort der Ort der Gemeinschaft mit Gott symbolisch. Aber der Ölberg hat, das sagt die Bibel ja auch, die Berufung, der Ort der Wiederkunft Jesu zu sein, wo er mit seinen Füßen stehen wird. Und er ist von dort auch in den Himmel aufgefahren. Und von dem Ölberg hast du einen ganz besonderen Blick auf die ganze Stadt Jerusalem. Öl. Öl, das hergestellt wurde aus der Frucht der Bäume. Könige wurden mit Öl gesalbt, bevor sie ihren Dienst, ihre Herrschaft antraten. Und Jesus kam von dem Ort, wo das Öl selbst seinen Ursprung hatte. Der Ölbergzug umfasst mehrere Berge, bildet eine sehr klare Klima- und Vegetationsscheide, hat das Internet mir verraten. Während er die kalten Nord- und die heißen Ostwinde abhält, zwingt er die vom Meer im Westen kommenden Wolken immer wieder dazu, aufzusteigen und sich abzuregnen. Auf der einen Seite gibt es daher die typische üppige Mittelmeervegetation, das heißt vor allem Ölbäume, und auf der anderen Seite die öde Steppe. Wenn wir auch hier ein Bild malen wollen, können wir sagen, am Ölberg scheiden sich die Geister. Eine klare Trennlinie ist vorhanden. Und genauso ist es auch, wenn wir den König auf dem Esel auf uns zureiten sehen. Wir haben die Wahl, wie die Leute damals sie hatten. Nehmen wir ihn an? Akzeptieren wir seine Herrschaft? Oder nicht? Jerusalem, Psalm 125, das schreibt der Psalmist, Jerusalem, Berge sind rings um es her. So ist der Herr rings um sein Volk. Ein weiteres Bild, was diese Berge beschreiben. Gott umgibt uns, wie diese Berge Jerusalem umgeben, von nun an bis in Ewigkeit. Die Symbolik geht weiter und sie geht viel weiter als das, was ich heute Morgen sagen kann und als das, was ich überhaupt nur weiß. Jesus kam auf einem Eselsfohlen. In Deutschland hört man dann schon die Tierschützer auf Facebook posten, was für ein unmöglicher Pfarrer oder geistlicher Leiter oder Typ das wohl gewesen sein muss. Ein Fohlen, ne? Ein Jungtier, geht ja gar nicht. Wahrscheinlich hätte es Kampagnen und Unterschriftslisten gegeben und einen Shitstorm oder so, weiß nicht. Also es ist so. Es ist wie von einer anderen Welt, diese Bilder und diese Gedanken. Und das ist buchstäblich so. Ein Fohlen so jung, dass es nicht von seiner Mutter getrennt werden durfte. Niemand vorher war auf ihm geritten. Jetzt denkst du an deinen Neuwagen, ne? der Geruch. Da hat noch keiner drin gequalmt oder der Duft von Plastik und Leder oder was auch immer das ausmacht. Es gibt ja, glaube ich, so Spray, kann man auch sich holen, den Pseudo-Neuwagen. Das ist auch was Besonderes. Es symbolisiert zum einen die Demut und die Sanftmut Jesu, er erniedrigt sich. Und ein Tier, mit dem noch nie gearbeitet worden ist, deswegen ist es so kostbar, das Alte Testament nicht zu ignorieren, sondern zu studieren. Und mit den Jahren gehen dir immer mehr Lampen an. Geht es euch auch so? Es macht so plumm, plumm und du siehst so Zusammenhänge. Es gab zum Beispiel den Mord, dessen Täter unerkannt blieb. Da konnte man ein Opfer bringen mit einer jungen Kuh, und zwar nur mit einer, die noch nie gearbeitet und noch nie am Joch gezogen hat. Die Bundeslade wurde durch zwei Kühe gezogen, das gleiche, auf die noch kein Joch gekommen ist, mit denen man noch nicht gearbeitet hat. Und bei anderen Dingen, wenn wir an Ernte und Feldfrüchte denken, Erträge der Landwirtschaft, alles, was zuerst kam, hat Gott gehört, alle Erstlingsfrucht. Und deswegen ist das schon was Besonderes, dieses Tier, auf dem Jesus da in die Stadt reitet. Und wir wissen, jetzt komme ich doch aufs zweite Kommen noch mal zurück, bei seinem zweiten Kommen wird er auf den Wolken des Himmels kommen und auf einem Pferd reiten, wie es für einen König angemessen ist. Jetzt gucken wir in ein anderes Evangelium rein und ich lade dich ein, mit mir zusammen Lukas 19 ab Vers 37 aufzuschlagen. Dann können wir das Bild noch ein bisschen verstärken. Wäre überhaupt eine interessante Sache, wenn du die Predigt vertiefen willst, dir alle Stellen der Evangelisten anzugucken. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, also wir kommen jetzt mitten rein in die Szene, die Kleider liegen schon da, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben. Mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Das ist auch so ein Satz, der einem unter die Haut geht. Den Lobpreis Gottes können wir nicht aufhalten, selbst wenn wir bockig sind. Wenn wir den Mund nicht öffnen, werden die Steine schreien. Kinder wird Gott gebrauchen. Kleinkinder. Die Bibel, Lukas schreibt weiter. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer daraus hinaus zu treiben. Hast du schon mal geweint über dein Dorf, über deine Stadt, über Limburg? Und hast du den gleichen Schrei in deinem Herzen gehabt, den Jesus hier ausdrückt? Ich wünsche mir so sehr, du würdest wissen, wer zu dir kommt. Gott selbst ist dir ganz, ganz nah, will dir begegnen, will dein Leben verändern, will die Antwort geben auf all die Fragen und all die Katastrophen und Verletzungen in deinem Leben. Wenn du doch nur erkennen könntest. Das ist so ein bisschen die Stimme Gottes in der zweiten Bibelstelle, oder war das die erste von Bernd eben, die du über unser Jahr gesetzt hast, weil Gott so eine Sehnsucht danach hat, uns Gutes zu tun. Und er oftmals an unseren Mauern scheitert. Was tun die Leute, und das ist mein letzter Gedanke, als der König kommt? Die Bibel berichtet uns ja nur von denen, die nah bei der Szene sind. Sie berichtet nicht von denen, die vielleicht aus Schüchternheit im Haus geblieben sind, die keinen Bock auf Menschenmassen hatten. Vielleicht geht es ja wie mir, es ist auch nicht so mein Highlight, wenn wir auf Konferenzen gehen im Ausland. Jemand schrieb über Pensacola das Buch, wenn Warten sich lohnt. Also wenn du da wirklich in der Masse bist und für alles anstehen musst. Das, also Bernd und ich sind nicht so Fans davon, aber weil es da was Gutes gibt an geistlichem Futter, machen wir das und lieben wir es trotzdem. Und ich glaube, wir und die Menschen damals, die irgendwo fernab waren, haben was verpasst oder hätten was verpasst, wenn wir die Menschenmassen gescheut hätten. Ja, ich war überrascht, als Bernd seine E-Mails aufgemacht hat, jetzt nach dieser Auszeit und dann so eine Gemeinde nach der anderen und irgendwelche Christen geschrieben haben, wie cool, Georg, alles bei euch, wir kommen dann mal, was muss man bezahlen und so. Ne? Das war schon, und ich habe es auch mündlich von einigen. Ja. Und sie rufen Hosianna. Die einen übersetzen das ja mit Preisen und die anderen sagen hier, unser Freund, der Jude, der es wahrscheinlich am besten weiß, der sagt, eigentlich bedeutet das, bitte erlöse uns. Es ist der Ruf, der Schrei der Menschen zu Gott hin, um einen Erlöser zu bitten. Sie breiten ihre Gewänder aus. Jetzt hast du vielleicht 2 Jacken oder 5. Oder du hast 3 davon nicht wiedergefunden, als der Winter dann doch gekommen ist. Ich weiß nicht, wie viele Jacken oder Mäntel die damals hatten. Und ich denke, das Kleidungsstück, das Äußere, war zum Teil auch Statussymbol, es war Schutz, es war Decke, viel mehr. Auf jeden Fall haben sie völlig von sich weggeguckt und sie haben Gott angebetet, sie haben Jesus angebetet und haben diese Kleidungsstücke in den Dreck geworfen. Sie haben Äste von den Bäumen geschnitten, sie haben Dinge abgelegt vor dem König und haben ihn lobpreisend und demütig empfangen. Wann hast du das letzte Mal deine Jacke in den Dreck geworfen? Wann hast du das letzte Mal Eigentum, gutes Aussehen, Eitelkeit, Schutz vor Sonne, Regen oder dein Statussymbol hingeschmissen, aufgegeben, losgelassen? Dir keine Gedanken darüber gemacht, was die anderen denken oder die Leute sagen. Und dann lief da ja auch noch der Esel drüber, ne? Also die ganzen Winkelrisse, ne, ihr Frauen, die es dann immer gibt, wenn irgendwo was hängt und reißt und zack, zack, und dann, ja. Aber alles, was für die Menschen zählte, als dieser Mann auf dem Eselsfüllen hineinreitet, scheint, ich will dabei sein, ich will den König anbeten. Ich glaube, er ist der Messias und ich beug mich vor ihm. Je mehr wir von uns selbst halten, desto kleiner wird auch unser Lobpreis sein. Andere Dinge werden dann wichtiger sein. Das Risiko zu groß, die Zeit zu schade, das Geld zu knapp. Die Lieder, die falschen, eine bestimmte Methodik, bestimmte Instrumente, nur dann ist es richtiger Lobpreis. Das Fleisch hat eine laute Stimme manchmal, wenn wir von Lobpreis sprechen. Legen wir das ab in den Staub vor Jesus? Laden wir den König ein, gleichgültig wie er kommt, in welchem Gewand? Können wir Vorurteile und Bedenken ablegen? Können wir die ablenken, wenn 2 Leute zu uns kommen nächstes Wochenende, die manchmal, ich habe die mir auf YouTube angeguckt, preis dem Herrn und Halleluja, so manchmal sinnlos dazwischen werfen, habe ich gedacht, okay, das muss ich überwinden. Du hast so Probleme nicht, ich weiß, du hattest auch noch nie ein Vorurteil gegen den anderen Menschen, aber wie nehmen wir auf, was Gott uns schickt, was vielleicht eine Form, ein Erscheinungsbild, eine Art hat, die uns fremd ist? Sind wir in der Lage, das zu erkennen, Gott darin zu erkennen? Und das zu nehmen, was er für uns hat. Gottes Esel heute sind wir. Gottes Esel heute sind wir, ja. Amen. Die Reaktion der Kinder ist uns ein Vorbild. David Stern übersetzt Matthäus 21,15 so: Die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids. Also ist es nicht notwendig, erst 30 Jahre Bibelschule zu besuchen, um diese Erkenntnis zu haben, sondern sie kann dir geschenkt werden, wenn du deinen Stolz, deine Skepsis, deine alten Prägungen und dein Ego in den Staub wirfst und sagst, komm Jesus, come and do what you do, haben wir gesungen, komm und tu, was du tun willst. Was macht Jesus noch? Und das erwähne ich nur, da kannst du selber noch mal länger drüber nachdenken. Er reinigt den Tempel. Es gibt Menschen, die missbrauchen Gemeinde auch heute für ihre eigenen Zwecke, für ein Geschäft oder um die Gutmütigkeit von Leuten auszunutzen. Das könnte ein Gedanke sein. Aber dann könnten wir auch, neben dem, dass das geschieht und Pastoren dann gut aufpassen und manchmal vielleicht Warnungen aussprechen, kann es auch sein, dass Gott dich aufräumt und mal mit der Peitsche durch deinen Tempel fegt und sagt, Iris, das gefällt mir nicht, schmeiß das mal raus. Darf er das? Kannst du das noch hören? Auch wenn du schon lange gläubig bist? Und er heilt Kranke. Wenn Gott unser Fokus, wenn Jesus unser Mittelpunkt ist, wenn wir den König willkommen heißen, passiert das einfach so. Ich glaube sogar nebenbei, auch ohne Handauflegung. Das soll jetzt kein Gesetz sein oder das eine ist nicht besser als das andere, versteht mich nicht falsch. Aber wir holen ein Stück Himmel auf die Erde, wenn wir Gott den Platz geben, den er hat und den er sich wünscht. Und was sagt die Bibel über Jesus oder was sagt Jesus über sich? Und da könnten wir jetzt noch eine Stunde mit verbringen, aber das möchte ich dir auch nur so vor die Füße zum selber Nachdenken werfen. Wer ist Jesus? Ich frage euch mal kurz. Habt ihr Angst jetzt? Wer ist Jesus? Was sagt er? Ich bin... Ja, noch mehr? Gibt es noch mehr? Die? Der gute Hirte, richtig? Der Weinstock? Das Brot des Lebens? Und die Tür? Der Menschensohn, der Weg, die Wahrheit, das Leben?
Der Pastor hat jetzt die richtige... Also
so, das habe ich gesucht. Alles war richtig, alles ist super und wert, viel drüber nachzudenken, das Wort. Und Jesus hat hier viel in Gleichnissen gesprochen und das Gleichnis vom Sämann, da geht es um das Wort. Und wie wird das Wort aufgenommen? Dreimal schlecht und einmal gut. Der Weg, wo die Vögel kamen und es klauen. Ein Mensch in der Masse, der vielleicht kurz denkt, der Mann auf dem Esel könnte es wirklich sein, dann aber kopfschüttelnd weggeht und seinen Moment verpasst. Der felsige Boden, nicht viel Erde, keine tiefe Erde, der Same oder das Wort Gottes fällt, dann kommt die Sonne. Widerstand kommt. Der Mensch, der sich fröhlich sonntags im Christuszentrum bekehrt oder bei dir zu Hause im Wohnzimmer, der sich eine Bibel kauft und sagt, jetzt ist mein Leben anders und nach 3 Monaten, weil die Anfechtungen kommen oder der ungläubige Partner sagt, hier, lass den Scheiß, ich will sonntags ausschlafen, mit dir Brötchen essen oder keine Ahnung. Kann auch härtere Sachen sein. Kommt und er verpasst das Leben mit dem Retter. Dann gibt es die, die haben Erde getroffen, aber dann kommen diese Dornen. Wann tauchen Dornen das erste Mal in der Bibel auf? Als Teil des Fluches, den Gott über den Menschen ausspricht nach dem Sündenfall. Da wurde die Arbeit plötzlich schwer. Wie muss das gewesen sein bei Adam im Büro? Hatte der 8 Stunden, 14 oder nur eine halbe und hat dann alles erledigt? Könnt ihr meinem Scherz folgen? Seid ihr bei mir? Ja. Die Mühsal des Lebens, das Materielle, der Betrug des Reichtums, sagt Jesus ja in der Deutung des Gleichnisses. Und die Sorgen, die Menschen sich machen können, die Gemeinschaft mit dem König ersticken. Der König kommt und Gott ist immer noch in dieser Rolle, dass er sich uns nähert beständig, dass er um uns wirbt, sich uns anbietet, mit offenen Armen dasteht und sagt, komm, ich will dir was Gutes tun. Lass uns zusammen sein. Und das tut er auch gerade jetzt. Und ich würde gerne das Lobpreisteam bitten, dass ihr nochmal kommt und dass wir das eine englische Lied nochmal anreißen. This is a move. So, wo wir einfach Gott antworten können. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und zu beten. Jesus, du bist der König. Das ist, was ich glaube, was ich zutiefst weiß in meinem Herzen. Du bist immer noch sanftmütig und demütig, obwohl du heute einen Platz der Herrschaft hast, mit dem Vater zusammen. Und wir ehren dich als den Gott, der du bist, als den König der Könige, als den Herrn aller Herren. Wir ehren dich als den, der gekommen ist, um uns zu retten, der freiwillig gestorben ist, vom Thron in die Krippe kam und von dort irgendwann ans Kreuz gegangen ist. Du bist in unseren Schuhen gelaufen, du hast dich erniedrigt, du hast dich mit unserem Dreck auseinandergesetzt. Und dein Herz ist auch heute Morgen voller Barmherzigkeit. Und ich danke dir, Gott, dass wir eintreten dürfen. Eintreten in die Anbetung der Menge von damals. Dass wir, ja, bildlich gesprochen ablegen, was uns was bedeutet. Unsere Angst vor Verlust, vor Mangel, unsere Sorgen, unsere Ablenkung. Und wir müssen anders aber als die damals nicht mehr rufen, bitte erlöse uns, sondern wir können sagen, danke. Danke, dass du getan hast. Danke, dass du uns erlöst hast. Und wir können sagen, ich nehme es. Gott, ich nehme es. Voller Dankbarkeit. Ich ergreife die Rettung, die du mir anbietest. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns eintreten lässt in eine neue Qualität unserer Gottesbeziehung, die uns verändert, die uns aber auch zu Veränderern und Einflussnehmern macht. Und wenn du das heute für dich entscheiden möchtest, dann heb doch mal eine Hand, so wie ich jetzt eine Hand hebe. Wenn du sagst, Gott, mehr von dir, weniger von mir. Ich will zu Staub werden lassen und in den Dreck schmeißen, was mir noch was bedeutet. Ich will wirklich dir ganz gehören. Dann, ja. Und Herr, wir, die wir jetzt die Hand in der Luft haben, wir sagen dir das. Das ist unser Bekenntnis heute Morgen. Jesus, wir wollen dich. Jesus, lass uns die Esel sein, auf denen du reitest. Komm, übernimm du das Ruder, Jesus. Sei völlig mein Herr. Ich liebe dich, Jesus. Und alles andere soll weniger wichtig sein. Ich lege ab jede Sorge, jeden Betrug des Reichtums, jeden Egoismus und Stolz und bitte dich, reinige meinen Tempel, mach mich neu und füll mich frisch mit deinem Geist. Amen. Amen. Und ich möchte auch fragen, ob jemand da ist, der mit Gott noch nie oder der Gott noch nie bewusst sein Leben gegeben hat. Oder der mal mit Jesus unterwegs war, aber du bist völlig in die andere Richtung gelaufen. Aber du wünschst dir, mit Gott zu leben, mehr als alles andere. Dann heb du doch jetzt mal deine Hand. Ist jemand da, der eine neue Entscheidung, eine erste Entscheidung treffen will, mit Gott zu leben und nicht mehr selbstbestimmt, sondern Jesus Platz zu geben? Ist jemand da? Okay, sehe keine Hand. Dann gehe ich jetzt so weiter, dass ich euch einlade, mit uns und mit dem Team das Lied nochmal zu singen. Und der Gedanke dabei ist, wenn du brennst und wenn Christus so in dir sein Leben leben kann, wie wir das eben ausgedrückt haben, dass wir es wollen, dann wirst du nicht alleine bleiben. Dann wird sich das ausbreiten, dann wird dein Feuer und dein Licht sichtbar sein. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Und in diesem Sinne, lasst uns doch das Lied noch einmal singen, bevor wir das Abendmahl feiern.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.